Ich lese den Predigttext. Er steht in Johannes Kapitel 20, 1 bis 18. Das leere Grab. Jesus ist auferstanden. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabuni«, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Gehe zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
Ostern, die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Retter und Erlöser dieser Welt, ist der Höhepunkt des christlichen Glaubens. Die Auferstehung von Jesus, also die Tatsache, dass der Tod nicht über Jesus gesiegt hat, sondern Jesus über den Tod gesiegt hat, das war nicht nur gut für Jesus, sondern das ist auch noch gut für uns. Wenn wir Jesus folgen, dann folgen wir ihm über Höhen und Tiefen, über Wiesen und durch Wälder und durch Wüste und durch Dunkelheit und durch Sonnenschein und auch in den Tod, weil niemand von uns davon verschont bleibt. Aber mit Jesus durch den Tod hindurch in das ewige Leben. Und das ist die Erinnerung an Ostern. Das bedeutet Ostern. Das feiern wir heute. Was für eine Aussicht und was für ein Ausblick. Als ich vor einigen Wochen das Thema für heute formuliert habe, Ausblick auf das Ende der Verunsicherung, hatte ich alles das irgendwie im Kopf. Und dann habe ich im Laufe der letzten Woche gemerkt, als ich mich in diesen Text vertieft habe und als ich versucht habe, mich in die Situation von damals hineinzudenken, vor dem Ende der Verunsicherung, da war ganz schön viel Verunsicherung. Da war ganz schön viel Chaos und ganz schön viel, was nicht zu verstehen war. Und heute können wir die Bibel aufschlagen und innerhalb, wenn wir wollen, innerhalb von ein paar Minuten das lesen, was dort über Jesus, über sein Leben, über sein Sterben und über seine Auferstehung geschrieben ist. Und wir haben dazu einen zeitlichen Abstand und wir haben dazu auch einen kulturellen Abstand und wir haben dazu auch in vielen Fällen einen emotionalen Abstand. Und es sind ganz viele Filter vorgeschaltet, wenn wir das durchlesen. Filter unserer Erfahrung und Filter unserer Erziehung und Filter unserer Ausbildung und der Filter von Wahrscheinlichkeit und der Filter unserer eigenen Wünsche. Und irgendwo nach all diesen Filtern kommen wir dann raus bei bestimmten Reaktionen wie, das kann doch gar nicht sein. Oder, oh, interessant. Oder, das macht doch gar keinen Sinn. Oder, klingt cool. Oder, aha. Oder, das darf doch nicht wahr sein. Ich liebe den Autor Jeffrey Deaver mit seinen Lincoln-Rhyme-Fällen. Rhyme ist ein Ermittler, ein Forensiker, der bei einem Ermittlungsunfall querschnittsgelähmt wurde. Und Lincoln-Rhyme hat aber so ein brillantes Gehirn als Ermittler, dass er mittlerweile zu Hause in seinem Büro sitzt und in seinem roten Rollstuhl die Ermittlungen leitet, indem er über Funk mit der Ermittlerin Amelia Sachs, die vor Ort ist, die Ermittlungen leitet. Und Sachs hört immer wieder die gleichen Sätze an einem Tatort. Du musst dich in den Verbrecher hineinversetzen. Was hat er gefühlt? Was siehst du? Welche Stimmung nimmst du wahr? Was fällt dir auf? Die Auferstehung ist so komplex. Das Ostermorgen-Ereignis ist so kompliziert. Es gibt so viele Indizien an diesem Tatort, dass ich mal versucht habe, so an diesen Text ranzugehen. Ich habe versucht, mal mit dieser Maria, die hier erwähnt wird, diesen Tag aus ihrer Perspektive mir anzuschauen. Was hat sie gefühlt? Was hat sie gesehen? Welche Stimmung hat sie erlebt? Wer war sie überhaupt? Und was hat sie mit unserer Situation zu tun? Maria Magdalena. Maria ist die griechische Form von Miriam, heißt die Geliebte, und Magdalena sagt uns, dass sie aus dem kleinen Dorf Magdala in Galiläa stammte. Sie hat eine ganz intensive Geschichte mit Jesus. Sie hat ihn relativ früh im Leben von Jesus, als er angefangen hat, aktiv zu sein, hat sie ihn kennengelernt. Wie? Sie gehörte zu einer Gruppe von Frauen, die krank waren und zu Jesus gekommen sind, um von ihm gesund gemacht zu werden. Konkret war sie wohl besessen von bösen Geistern. Und Jesus hat sie befreit, hat sie geheilt. Und so ist sie zu einer der treuesten Anhängerinnen von Jesus geworden. Sie kümmert sich um seinen Lebensunterhalt und um den der Jünger. Sie ist ihm fast überall hin gefolgt. Sie war dabei, als, was wir uns letzte Woche angeguckt haben, Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Sie war dabei und stand unten am Kreuz, als Jesus gekreuzigt wurde an Karfreitag. Und sie war dabei, als er abgenommen wurde, nachdem er gestorben war. Und als er in das Grab von Josef aus Arimathäa gelegt wurde. Sie kannte Jesus schon einige Jahre jetzt. Sie war dabei, als er Wunder vollbracht hat, hat das alles beobachtet und mitbekommen. Sie hat gehört, was er gesagt hat. Und ich habe mich gefragt, wie oft hat sie wohl gehört, dass Jesus gesagt hat, ich werde sterben und werde am dritten Tag wieder auferstehen. Und jetzt ist Sonntag. Es ist der dritte Tag. Nach dieser Zählung, Freitag, Samstag, Sonntag, ist der dritte Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass sie in den letzten beiden Nächten nicht so viel geschlafen hat. Und Johannes erwähnt, dass sie auf dem Weg zum Grab ist, als es noch dunkel war. Also ganz früh am Sonntagmorgen. Und wenn man die anderen Evangelien, die Biografien, die vier Biografien am Anfang des Neuen Testaments, wenn man die dazu nimmt und guckt, was die geschrieben haben und wie die sich ergänzen, dann wird klar, dass sie nicht auf dem Weg war und ein leeres Grab erwartet hat, sondern dass sie unterwegs war zu dem Grab, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen, um ihn zu salben. Und Markus erwähnt, dass sie zusammen mit Salome und einer anderen Maria Salben und Öle gekauft hat, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Warum? Was macht das denn für einen Sinn? Nach allem, was sie gehört hat. Und dann erwähnt Markus, dass sich die Frauen auf dem Weg unterwegs gefragt hat, wie bekommen wir bloß diesen riesigen Stein vor diesem Grab weg? Wie sollen wir das schaffen? Und ich habe mich gefragt, warum? Wieso fragt sie sich das nach allem, was sie bis dahin gehört hat? Und dann steht Maria vor dem offenen Grab und vor dem leeren Grab und schaut in dieses Grab hinein. Und die einzig schlüssige Erklärung, die ihr einfällt, ist, jemand muss Jesus gestohlen haben. Jemand muss vor mir hier gewesen sein. Das Grab ist ja schon offen und irgendjemand hat ihn mitgenommen. Aber wieso und wohin und warum? Da ist diese totale Verunsicherung. Warum kommt sie nicht spätestens in diesem Moment auf die Idee und sagt, Tag 3? Jesus hat doch mehrmals davon gesprochen, ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Tag übrigens auferstehen. Übrigens, ich werde auch sterben und am dritten Tag auferstehen. Immer wieder hat er das gesagt. Viele Kritiker und viele Skeptiker der Bibel werfen diesen Berichten vor, besonders denen vom Ostermorgen, dass hier die Fans von Jesus im Nachhinein etwas Halbwahrheiten und etwas verklärt davon berichtet haben, was da alles vor sich gegangen sein könnte, um im Nachhinein die Ansprüche und die Aussagen von Jesus zu unterstützen. Aber gerade die Genauigkeit, gerade diese vielen Details, die hier genannt werden, die sprechen dafür, dass es sich tatsächlich um Augenzeugenberichte einer historischen Tatsache handelt. Halbwahrheiten oder Lügen, wenn es die gewesen wären, da hätten die sich was ganz anderes überlegt. Nicht so viele Details und schon gar nicht eine Frau als erste Zeugin. Das passt nicht zusammen. Aber mit den Details und mit den genannten Zeugen wurden die Berichte überprüfbar. Menschen, die das gelesen haben, die konnten sagen, die frage ich jetzt, die war dabei. Und damit wurde das Ganze viel glaubhafter. Ich habe mich gefragt, warum steht keiner der Jünger um 12 Uhr mit einer Flasche Sekt am Grab und erwartet Jesus, um mit ihm reinzufeiern in diesen Tag der Auferstehung? Wieso rechnet hier eigentlich keiner mit dieser Auferstehung? Die Jünger scheinen ja nicht mal vorgehabt zu haben, zu dem Grab zu gehen. Ganz im Gegenteil, Maria geht dorthin, steht vor dem leeren Grab mit dem verschwundenen Jesus und ist davon total überrascht. Und sie läuft zurück und erzählt den Jüngern, sie haben Jesus weggeholt. Und die Jünger sind total überrascht. Und sie rennen zu dem Grab und sind total überrascht von dem leeren Grab. Von den Tüchern, die dort im Grab liegen. Und dann gucken sie sich das an und drehen sich um und gehen wieder nach Hause. Was ist denn hier los? Nur von Johannes wird ein Kleinkindsatz erwähnt, ein Drei-Wort-Satz. Und er glaubte. Und im gleichen Satz, aber das verstanden sie damals noch nicht. Was ist mit dem Glauben von Petrus? Was ist hier los? Den beiden fällt auch nicht auf, dass kein Mensch, der gekommen wäre, um eine Leiche zu stehlen, dass er die vorher im Grab auswickelt, weil die Tücher lagen ja da. Und die Tücher, die er um den Kopf gehabt hat, waren sogar feinsäuberlich zusammengerollt und lagen an der Stelle, wo der Kopf gelegen hat. Fällt Ihnen auch nicht auf. Das ist doch kein Zufall. Hier scheint eher was mit voller Absicht passiert zu sein. Warum diese Verunsicherung? Da hing ich letzte Woche stundenlang. Und ich glaube, die Antwort ist, weil eine Auferstehung von den Toten für die Menschen damals genauso unwahrscheinlich und unglaublich gewesen ist wie für uns heute auch. Es war genauso unwahrscheinlich und genauso unglaublich, was hier passiert ist, wie es das für uns ist. Weil es eben nicht leicht ist, die Grundlage, die Basis des christlichen Glaubens, die leibliche Auferstehung von Jesus Christus, das zu kapieren und zu fassen, das ist nicht leicht. Und das ist zu keiner Zeit leicht. Es hat unterschiedliche Gründe dafür gegeben in den unterschiedlichen Kulturen und Zeiten, warum Menschen zu dem Schluss kamen, das kann doch gar nicht sein. Aber es war zu keiner Zeit irgendwie plausibel und, ach ja, klar, logisch, passiert ja fast jeden Tag. Bei uns ist es unser aufgeklärtes Denken, was es schwer macht, was es schwer macht, Wunder zu akzeptieren. Unsere Weltanschauung lässt keinen oder kaum Platz für Wunder. Also machen wir uns, um das bisschen aufzulösen, machen wir uns auf die Suche nach dem tieferen Sinn, was uns dieser Text vielleicht noch sagen will. Die Menschen damals hatten zwar keine wissenschaftliche Weltanschauung wie wir heute, aber trotzdem hatten sie weder für einen Gott, der Mensch geworden ist, noch für einen Gott, der gestorben ist und dann wieder auferstanden ist, dafür hatten sie auch keinen Platz in ihrer Weltanschauung. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen damals auch immer mal gefragt haben, was ist wohl der tiefere Sinn von dem, was er jetzt gerade gesagt hat? Was ist wohl der tiefere Sinn davon, wenn er sagt, ich werde sterben und am dritten Tag wieder auferstehen? Ja, der tiefere Sinn ist Freitag, Samstag, Sonntag ist Auferstehung, sonst gar nichts. Der tiefere Sinn ist die Tatsache, dass das passiert. Es ist gar nicht so, dass es für die Menschen damals leichter war zu glauben, als es das für uns heute ist. Es hat damals genauso viel oder genauso wenig Sinn gemacht, wie es das für uns macht. Und fast nirgends auf der Welt scheint Glaube weniger Sinn zu machen, als in den neuen Bundesländern Deutschlands. Zwischen 80% und 90% der Menschen hier sagen, Glaube macht keinen Sinn. Oder, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, ich kann das einfach nicht glauben, das fällt mir so schwer. Das macht doch keinen Sinn mit der Auferstehung. Und falls es euch hilft, diese Frage kommt im Kopf eines Pastors auch ganz regelmäßig. Ich frage mal anders. Was müsste denn passieren bei dir, um deine momentane Sicht zu erschüttern oder zu hinterfragen? Ganz ehrlich. Was müsste passieren? Und klar könnte man das, was passiert, dann auch wieder erklären oder wegdiskutieren oder wegwischen. Aber was müsste passieren, damit du leichter, in Klammern, an eine leibliche Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, glauben kannst? Was müsste dafür passieren? Und Jesus kennt diese Frage. Und er wusste und er weiß immer noch, wie schwer es Menschen fällt, zu glauben. Und deshalb hilft er uns mit dieser Geschichte aus diesen Gedanken raus. Wahrscheinlich haben damals, so wie heute auch, viele Menschen gedacht, wenn er mir begegnen würde, wenn ich ihn gesehen hätte, dann wäre es mir leicht gefallen. Oder wenigstens jemand, dem ich vertraue, wenn der mir erzählen würde, ich habe ihn wirklich gesehen, dann würde es mir leichter fallen. Also irgendwie einen vertrauensvollen Augenzeugen, das würde mir helfen. Und deshalb macht Jesus genau das. Mindestens 11-mal erscheint er nach seiner Auferstehung verschiedenen Menschen an ganz unterschiedlichen Orten. Ich habe einen griechischen Philosophen gefunden, Celsus, im 2. Jahrhundert, und der hatte ein Lieblingsargument, um den christlichen Glauben zu widerlegen. Und dieses Lieblingsargument war folgendes: Das kann nicht, der christliche Glaube kann nicht wahr sein, weil die Auferstehungsberichte auf Aussagen von Frauen basieren und jeder weiß doch, wie hysterisch die sein können. So. Und selbst in den Momenten, wo Frauen nicht hysterisch waren, hat ihre Aussage nicht gezählt zu dieser Zeit. Jesus erscheint nach seiner Auferstehung Hunderten von verschiedenen Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und durch diese Begegnung, sie sehen ihn, sie hören ihn, sie dürfen ihn sogar anfassen, verändert sich ihr komplettes Weltbild. Sie können plötzlich durch diese Begegnung glauben. Und sie können davon nicht still sein, sondern erzählen anderen von ihrer Erfahrung und haben so wiederum Einfluss auf tausende andere Menschen und die erzählen es weiter und die erzählen es weiter. Und viele Menschen beginnen zu glauben, weil Maria nicht still gewesen ist. Maria Magdalena ist die entscheidende Augenzeugin in der Geschichte, die auch dein Weltbild hinterfragen kann und gleichzeitig deinen und meinen Glauben stärken kann mit dem, was sie gesagt hat. Ich war fasziniert in der letzten Woche. Ich habe ein bisschen Vorsprung und mein Glaube ist schon gewachsen letzte Woche durch Maria. Warum kann sie das? Weil du wahrscheinlich auch zu denen gehörst, die vielleicht eben gedacht haben, eine echte Begegnung oder zumindest ein vertrauenswürdiger Augenzeuge, das würde mir helfen, um zu glauben. Wie wäre es mit diesem Bericht von Maria als Augenzeugenbericht? Ihre Glaubwürdigkeit ist enorm, weil sie eigentlich in dieser Zeit als Zeuge keine Daseinsberechtigung hatte. Mit ihr ist eine Bewegung losgegangen, die bis heute anhält. Wegen ihrer Aussage haben die Jünger angefangen zu glauben und haben angefangen davon zu erzählen, weil sie verändert waren. Und Menschen haben angefangen zu glauben und haben angefangen davon zu erzählen, weil sie dadurch verändert waren. Und so ging das weiter bis zu uns heute. Wir sind eine Auswirkung davon, dass Maria nicht still war. Wenn ihre Aussage nicht gewesen wäre, und die war überprüfbar, diese Aussage, hätte sich das ganze Thema Auferstehung von Jesus innerhalb von wenigen Jahren erledigt. Es hätte sich einfach totgelaufen. Also sie ist eine glaubwürdige Augenzeugin. Und immer wenn Menschen Jesus begegnen, ändert sich ihr Leben. Und durch das veränderte Leben, das Leben von anderen Menschen und so weiter. Und deswegen haben wir hier in Potsdam eben Texte gesungen wie »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Er ist erstanden, der am Kreuz gestorben ist. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt auch in mir. Wow! Als Pfleger und im Rettungsdienst, als ich dort gearbeitet habe, habe ich hunderte von Leichen gesehen. Und teilweise sehr, sehr entstellt. Und es ist die Auferstehung von Jesus, die mir in vielen Momenten den Trost gegeben hat und die Überzeugung gegeben hat und die Hoffnung gegeben hat, das ist nicht das Ende. So nicht. Das Beste kommt noch. Und wenn das wirklich stimmt, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben, es hat Auswirkungen auf unser Sterben, es hat Auswirkungen auf unsere Krisen, es hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen, es hat Auswirkungen auf unser Versagen, auf unsere Fehler, auf unsere Familien. Das hat Auswirkungen auf unsere Stadt. Die Frage ist also nicht so sehr, ob es mir was bringt, sondern ob es die Wahrheit ist. Ist das die Wahrheit, was sie sagt? Was passiert hier eigentlich genau? Lasst uns da nochmal zurückgehen. Maria kommt zu dem Grab und sie sucht Jesus. Und während die beiden Jünger, Johannes und Petrus, schon wieder auf dem Weg nach Hause sind, bleibt sie noch am Grab. Sie braucht einfach noch Zeit in dieser Verunsicherung. Und sie weint wegen der Verunsicherung. Und sie sucht wirklich nach Jesus. Sie unterhält sich sogar mit dem Gärtner über Jesus. Und wisst ihr was? Sie würde immer noch suchen, wenn Jesus sich nicht ihr zu erkennen gegeben hätte. Wenn Jesus sich nicht ihr vorgestellt hätte. Warum? Weil sie eine falsche Vorstellung von Jesus im Kopf hatte. Sie hat nach einem falschen Jesus gesucht. Ich bin jetzt seit 13 Jahren Pastor, seit fast 7 Jahren hier in Potsdam in der Gemeindegründung. Und ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten, die auf der Suche nach Jesus sind. Und uns allen geht es ganz häufig so wie Maria. Wir sind auf der Suche nach einem falschen Jesus. Und deswegen haben wir oft Fragen und Zweifel und Glaubenskrisen. Was meine ich damit? Maria liebt ihn. Sie liebt Jesus. Ja. Maria ist begeistert von Jesus, aber sie hat ein falsches Bild von ihm. Wieso? Schaut euch mal die Situation an. Maria schätzt ihre Situation völlig falsch ein. Sie schätzt diese Situation als hoffnungslos ein, weil sie Jesus falsch einschätzt. Sie schätzt diese Situation, in der sie da ist, falsch ein. Sie schätzt sie nämlich als total einsam ein, obwohl Jesus direkt hinter ihr steht. Maria ist dabei, eine ganz wichtige Person in der Weltgeschichte zu werden. So wichtig, dass wir am 27. März 2016 hier in Potsdam über sie reden. Aber sie fühlt sich in dem Moment verlassen, einsam, hoffnungslos, weil sie die Situation falsch einschätzt, weil sie Jesus in dem Moment falsch einschätzt. Sogar in Jesus selbst vermutet sie einen Feind, nämlich den Gärtner. Hast du ihn weggenommen? Sie liebt Jesus, sie ist begeistert von Jesus, sie möchte gern glauben und schätzt trotzdem ihre eigene Situation geistlich total falsch ein, weil sie keine Ahnung davon hat, wie Gott manchmal arbeitet und wie Gott manchmal vorgeht. Und ich dachte mir, wie oft ist das bei mir so? Wie oft fühle ich mich hoffnungslos? Vielleicht schätze ich Jesus falsch ein. Wie oft fühle ich mich einsam, obwohl er direkt bei mir ist? Weil ich die Situation falsch einschätze, weil ich Jesus letztlich falsch einschätze. Und vielleicht bei dir auch. Es war tröstlich für mich zu sehen, Maria beschreibt hier einen ganz normalen Glaubensweg. Ein ganz normales Glaubensleben beschreibt sie hier. Wir können uns anstrengen, wir können begeistert sein von Jesus, wir können ihn lieben, wir können ihn suchen, wie wir wollen. Wenn Jesus sich uns nicht vorstellt, werden wir ihn nicht finden. Aber er findet uns. Er findet uns. Und die Frage, mit der Jesus in ihr Leben reinkommt, ist: Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Hört ihr die Frage, wen suchst du? Suchst du vielleicht nach einem Jesus, der so gar nicht existiert? Kann das sein? Und dann sagt Jesus das entscheidende Wort. Er hält keine Predigt, er hält keinen dogmatischen Vortrag, er bringt keine neuen Infos, er bringt keine neue Offenbarung und doch ist es das irgendwie alles. Er sagt, Maria. Oder Maria, oder. Einfach nur Maria. Das ist Gnade. Jesus kommt einfach und sagt unseren Namen auf eine ganz besondere Art. Vertraut und vertrauensvoll. Für jeden anders, aber für jeden passend. Nicht, weil wir ihn so gut kennen, sondern weil er uns so gut kennt. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er so toll ist. Nicht, weil wir was Geniales für ihn gemacht haben, sondern weil er am Kreuz was Geniales für uns gemacht hat. Und sie erkennt ihn an ihrem Tonfall daran, wie er ihren Namen sagt. Ist es nicht interessant, dass Jesus wartet, bis Petrus und Johannes weg waren? Warum? Warum? Ich glaube, bevor Jesus unseren Namen sagt, wartet er manchmal, bis unsere Ablenkungen alle weg sind. Und manchmal nimmt er uns auch unsere Ablenkungen. Gesundheit, Job, Beziehung, Bequemlichkeit, um dann liebevoll unseren Namen zu sagen. Und sich uns vorzustellen. Indem Gott sich eine Frau aussucht, eine ehemalige Besessene, für uns die Kategorie hoffnungsloser Fall, zeigt er, was Gnade wirklich bedeutet. Ich kenne dich. Du bist mir wichtig. Meine Gnade gilt für jeden, unabhängig von Herkunft und Geschlecht, von Geschichte, von Gehalt, unabhängig von der Meinung von anderen. Meine Rettung, deine Rettung ist reine Gnade. Ich komme auf dich zu und sage deinen Namen. Und dann sagt er noch was. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen. Wisst ihr, was er nicht sagt? Geh zu den Versagern, zu den Feiglingen da und frag sie mal, warum sie nicht hier waren heute Morgen. Warum sie mich nicht erwartet haben. Warum sie nicht geglaubt haben. Jesus sagt, wir sind eine Familie. Nicht wegen dem, was ihr gemacht oder nicht gemacht habt, sondern wegen dem, was ich gemacht habe. Mein Vater ist auch euer Vater. Mein Gott ist auch euer Gott. Und als Maria dann Jesus erkannt hat, reagiert sie auch wieder so sympathisch menschlich. Sie will ihn am liebsten festhalten. Bleib bitte hier, es ist so schön. Und Jesus sagt, ich kann verstehen, dass ihr mich gerne hier behalten wollt, aber das geht nicht. Ich muss noch zurück zu meinem Vater gehen. Aber, da ist das große Aber, wenn ich bei meinem Vater bin, dann schicke ich euch den Heiligen Geist, den Tröster. Und dessen Hauptaufgabe ist es, Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Und vorher hat er gesagt, ich bin die Wahrheit. Jesus hätte nur für ein paar Leute da sein können, wenn er geblieben wäre. Aber er geht und er schickt einen Stellvertreter, der für alle Menschen da ist. Kennt ihr auch diesen Wunsch, oh Jesus, wenn ich dich hier behalten könnte, das wäre so schön. Das ist auch wieder so eine falsche Vorstellung von dem Jesus, die er liebevoll korrigiert und sagt, nein, so nicht, so nicht. Wir feiern Ostern, weil wir darin die Liebe von Jesus zu uns erkennen und der Heilige Geist hilft uns, das zu sehen. Seine Liebe zu uns, obwohl wir scheinbar so oft so offensichtliche Dinge nicht wahrnehmen. Und der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Seine Liebe, mit der er in unsere Zweifel kommt, die es gibt. Seine Liebe, die ihn sein Leben gekostet hat, um uns zu retten. Seine Liebe, die dich fragt, Dafür haben wir die Namensschilder heute. Steffen, warum weinst du? Was steht auf deinem Namensschild? Und Jesus sagt, warum weinst du? Und dann sagt er, deinen Namen. Auf eine ganz besondere Art. Jesus hat immer betont, dass er auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld zu bezahlen. Er wurde unschuldig verurteilt und hat unsere Strafe angetreten und bezahlt am Kreuz. Es war eine unendliche Strafe, die er zu tragen und zu bezahlen hat. Es hat ihn eine Menge gekostet, sein Leben. Und das leere Grab ist das Zeichen dafür, dass die Strafe voll und ganz bezahlt war. Ein Verurteilter, der seine Strafe abgesessen hat, ist wieder frei. Und das leere Grab ist das Zeichen dafür, dass ein Verurteilter die komplette Strafe abgesessen hat und jetzt wieder frei ist. Und sie sagt einfach nur, Meister, perfekt, wie du es machst. Meister. Ich glaube, dass Jesus hier Maria mit ihrem Namen anspricht, weil er ihr sagen will, wenn du wirklich wissen willst, wer du selbst bist, dann lern mich kennen. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dich gemacht. Du bist einmalig. Deine Bestimmung für dein Leben findest du in mir. Und wenn du mich annimmst, dann werde ich dir deinen echten Namen geben. Bei mir findest du alles, was du brauchst. Und das ist der Ausblick auf das Ende der Verunsicherung. Da ist Sicherheit. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Tatsächlich auferstanden.